Bin ich eigentlich gesund? Also ich meine aus medizinischer Sicht. Wer begutachtet so etwas? Eine Ärztin, ein Arzt oder kann das schon die künstliche Intelligenz? So viele Fragen. Die klären wir jetzt. Smart.
Realitätsnah. Ein Wissenschaftspodcast mit Dr. Marco Streibelt.
Meine Damen und Herren, werden wir in Zukunft von Professor Dr. KI, also von der künstlichen Intelligenz, untersucht? Und bei Risiken und Nebenwirkungen fragen wir dann den Chatbot. In unserer Realitätsnahstaffel Smart starten wir heute mit S. S wie Sozialmedizin und künstlicher Intelligenz. Bei der deutschen Rentenversicherung sind wir damit konkreter beschäftigt, als Sie vielleicht denken. Was ist da geplant und wer legt den ethischen Kompass im Hintergrund fest? Darüber spreche ich heute mit Jörg Gerke, Psychologe bei der deutschen Rentenversicherung. Hallo, Herr Gerke. Schön,
Hallo.
Dass Sie da sind. Ja, Sie wollen mit mir über die Forschung der Rentenversicherung auf dem Feld der künstlichen Intelligenz sprechen. Bevor wir das machen, nehme ich Sie mal mit und frage Sie mal ganz direkt nach Ihrer Vision. Wir gehen mal in den Zeitjet und fliegen ins Jahr 2040. Ich stehe da gerade noch im Arbeitsleben, aber stellen Sie sich vor, ich bin jetzt längere Zeit krank gewesen, ich schaffe vielleicht meine Arbeit nicht mehr und ich komme zu der Entscheidung, dass ich vielleicht einen Antrag auf Frührente stelle. Diesen Antrag, den muss die Rentenversicherung jetzt irgendwie begutachten, bewerten. Wer macht das 2040 Ihrer Meinung nach? Wie sieht der Prozess dann aus?
2040 wird auf jeden Fall immer noch ein Arzt oder eine Ärztin am Ende der Begutachtung sein. Aber ich denke, Sie werden 2040 nicht alleine sein. Das heißt, wir werden eine KI haben, die da maßgeblich unterstützt. Und das fängt allein schon an bei den Antragsunterlagen, dass sie die Antragsunterlagen zusammenstellt und sich das anschaut und möglicherweise dann auch eine Empfehlung abgibt. Wird es überhaupt eine Begutachtung? Oder reicht das, was ich habe, Entlassungsberichte, Vorgutachten, reicht das nicht aus, um letztendlich auf der Grundlage schon eine Entscheidung zu treffen? Und auch dafür wird die KI sicherlich eine Empfehlung abgeben, wobei es immer Empfehlungen sein werden. Also es wird nie die Entscheidung sein, wir nennen das immer Human in the Loop. Am Ende muss immer ein Arzt oder eine Ärztin die Entscheidung treffen. Da wird sich auch 2040 nichts dran ändern.
Also wir brauchen weiter die Ärztin oder den Arzt. Intelligenter, reizvoller Ansatz, wie wir da jetzt von dieser Vision zur Mission kommen und welche Herausforderungen, welche Chancen den Weg begleiten, darüber sprechen wir gleich, Herr Gerke. Aber zuerst zu Ihrer Person, zuerst zu Ihnen. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Abendveranstaltung, stehen am Buffet, da kommen andere Menschen, die begrüßen Sie. Und wie stellen Sie sich diesen Menschen vor?
Ich sage immer, ich bin kein richtiger Psychologe, weil ich meine meiste Zeit im Studium verbracht habe in der Abteilung Kognitionspsychologie. Und wir haben uns damals schon mit KI oder technisch ausgedrückt mit neuronalen Netzen beschäftigt. So das klassische Psychologie, Psychopathologie, Therapie und Ähnliches habe ich eher am Rande mitbekommen, sodass ich die meiste Zeit am Rechner verbracht habe und dann letztendlich auch meine Diplomarbeit mitgemacht habe. Von daher eher so Richtung Technik, Richtung KI schon damals orientiert. Und das Spannende ist letztendlich, dass jetzt auch in der Rentenversicherung das Thema so weit angekommen ist, dass ich eigentlich das, was ich in den 90er Jahren quasi für mich persönlich abgeschlossen habe, hier wieder aufnehmen kann. Aufnehmen in dem Sinne, dass wir also wirklich Modelle entwickeln können, die wir uns damals überhaupt nicht vorstellen konnten.
Allein weil die Rechenleistung nicht ausreichte, oder?
Wir hatten damals, das muss man sich so vorstellen, es gab weder die Rechner, es gab weder die Programme noch die Programmiersprachen, das war alles aufwendig. Mhm. Und jetzt kann ich das, was ich damals gerechnet habe, ich habe mir meine alte Diplomarbeit mal angeschaut, das rechnet mein Laptop innerhalb von einer Stunde. Meine Workstation hat damals 3 oder 4 Tage gebraucht.
Und wenn Sie dann Fehler gemacht haben?
Nach 3 oder 4 Tagen neu aufsetzen, wieder losgehen und wieder blockieren. Also es sind einfach, es fehlten damals die Daten, es fehlte die Rechenleistung und das ist das, was wir jetzt eigentlich haben.
Und Sie sind jetzt hier bei der Deutschen Rentenversicherung tätig, als Psychologe oder?
Als Psychologe, so wie ich ihn beschrieben habe. Und zwar in der Abteilung Qualitätsentwicklung und Forschung. Das heißt, wir beschäftigen uns im Wesentlichen damit, die Qualität der Begutachtung in der Rentenversicherung weiterzuentwickeln und aktuell weiterzuentwickeln in dem Hinblick, wie sieht es in 10, 15 Jahren aus. Mhm. Wir werden sicherlich viele Ärztinnen und Ärzte verlieren, die bislang an den Akten gesessen haben, an den Gutachten. Und wir müssen sehen, wie wir das irgendwie auffangen können. Und wir können es nur dann auffangen, wenn wir letztendlich alles so vorbereiten für diejenigen, die noch dann dort sind, dass sie möglichst schnell, möglichst sicher entscheiden können und das Ganze auch möglichst qualitätsgesichert. Und da ist die KI letztendlich jetzt auch bei uns ein Thema geworden seit ein, zwei Jahren und aktuell seit diesem Jahr, wo wir uns anschauen wollen, inwieweit kann man die KI hier einsetzen.
Darauf kommen wir ja gleich. Das finde ich ja sehr, sehr interessant. Ich habe da durchaus auch meine eigene Meinung zu. Die können wir gleich auch diskutieren, Herr Gerke. Vorher vielleicht noch mal eine Frage. Sie sind ja sehr, ich merke das ja, Sie sind sehr affin mit dieser Digitalisierung, mit KI. Wahrscheinlich reden Sie auch gern drüber. Mal ganz ehrlich, wie lange hält da die Aufmerksamkeitsspanne bei den anderen? Ist das wirklich ein reizvolles Thema oder drehen die nach 2 Minuten ab?
Also mein Eindruck ist, dass der große Hype mit ChatGPT so langsam verflogen ist. Das heißt, Aufmerksamkeitsspanne deutlich zurückgegangen. Noch nicht auf TikTok-Niveau, aber wesentlich niedriger als vor ein, zwei Jahren. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz viele, die sich jetzt mit der KI beschäftigen, weil sie merken, welche Möglichkeiten, welche Anwendungsfelder sich ergeben. Und das ist halt nicht nur im Bereich halt Gedichte schreiben oder Musiksong oder Bilder generieren, sondern wirklich Anwendungsfelder, die einem nutzen können in der Arbeit, die einem helfen, Dinge zu klassifizieren oder die mir auch einfach Arbeit abnehmen. Also KI wirklich als jemand, dem ich was geben kann und der mir etwas zurückliefert, was ich dann wieder weiterverarbeiten kann.
Da müssen wir das vielleicht mal ein bisschen klären, auch für die Leute draußen. Was verstehen Sie eigentlich klassisch unter künstlicher Intelligenz? Ich meine, dass wir über Automatisierung von Prozessen zum Beispiel reden, dass wir den Menschen in bestimmten Prozessschritten vielleicht überflüssig machen und damit ausnutzen können oder damit vielleicht auch die Herausforderung lösen, dass es in Zukunft vielleicht weniger Menschen gibt, die die Arbeit machen können, das leuchtet mir ja ein. Was ist der Unterschied jetzt zur künstlichen Intelligenz an der Stelle?
Das ist eine gute Frage. Das ist doch mal ganz schwer zu vermitteln, weil KI mittlerweile ein Begriff geworden ist, der ist so präsent und jeder hat aber unterschiedliche Vorstellungen. Also wir haben bei uns in der Rentenversicherung, in der Sozialmedizin allein etwas Zeit gebraucht, um uns selber klar zu werden, wenn wir von KI reden, wovon sprechen wir denn? Wenn ich es erklären sollte, dann würde ich sagen, dass Algorithmen, klassischerweise im Programm, das kann man sich vorstellen wie so ein Kochrezept. Das ist einfach eine Abfolge von einem Schritt auf den nächsten Schritt, beispielsweise beim Kuchenbacken.
Und die Schritte bleiben auch immer identisch?
Die bleiben immer identisch, da ändert sich nichts. Ich backe das halt immer in dem gleichen Duktus. Die KI ist eher wie der Koch. Das heißt, ich fange mit einem Rezept an, arbeite das ab, dann habe ich am Ende den Kuchen und dann stelle ich fest, oh, der schmeckt aber nicht. Und dann fängt der Koch oder unser KI-Koch an, Dinge zu verändern. Das heißt, er verlängert die Backzeit oder er nimmt mehr Zucker rein, guckt sich an, wie es aussieht, wie es schmeckt. Und wenn es wieder nicht das echte Ergebnis ist, dann fängt er wieder an zu verändern. Das heißt, die KI ist im Gegensatz zu einem Algorithmus etwas, was immer dazu lernt, sich abgleicht mit dem, was das Ergebnis ist, und selber sich dann optimiert. Und dann halt letztendlich auch dann im Ergebnis vielleicht einen besseren Kuchen herausbringt.
Also ist es das Prinzip Try and Error. Das kennen wir ja auch, das kennen wir von uns. Das ist ja aus der Erfahrung lernen eigentlich, ne? Das ist ja nichts anderes. Nur, dass die Maschine wahrscheinlich nicht so frustriert ist nach dem 10. Mal. Der Kuchen schmeckt immer noch nicht. Wer sagt denn der Maschine, was ein gut schmeckender Kuchen ist und was ein schlecht schmeckender Kuchen ist?
Der Kunde. Also wenn der Kuchen nicht schmeckt, dann muss man wieder ran. Und ähnlich ist es bei der KI. Was wir ja sehen ist, wir geben etwas rein, die KI soll etwas lernen, sie muss etwas abbilden. In unserem Kontext wäre es beispielsweise eine KI, die die Qualität von Gutachten bewerten soll. Das heißt, die KI liest ein Gutachten, sie gibt eine Bewertung ab. Und dann brauche ich jemand, die Kundinnen und Kunden, die sich anschauen, passt das? Ist das Ergebnis das, was ich auch erwarten würde?
Also macht die Person, also ist das dann eine Ärztin, die sich dann daran setzt und das Gleiche nochmal macht? Und wenn sie zum selben Ergebnis kommt, war es gut? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
In unserem Fall wäre es zunächst mal so, wir wissen, was die Ärztinnen und Ärzte gesagt haben. Und die KI wird damit trainiert. Das heißt, wir geben ihr letztendlich beispielsweise ein Gutachten vor und sagen ihr, wie würdest du das bewerten? Und das vergleichen wir oder das vergleicht die KI mit dem, was eine Ärztin oder ein Arzt bewertet hat. Und in diesem Prozess mit ganz vielen Gutachten trainiert die KI und versucht, sich dem anzupassen.
Und wird dann irgendwann zum Wettkampf zugelassen?
Irgendwann wird sie so weit sein, dass wir sagen, okay, sie hat es gelernt. Und dann brauchen wir aber jemand, und das ist das, was entscheidend, was auch das Neue letztendlich jetzt an den aktuellen Entwicklungen ist, wir brauchen eine Erklärung, warum die KI so entschieden hat. Also ich kann eine KI immer trainieren, dass ein Ergebnis rauskommt. Und was wir halt nicht haben wollen, ist etwas so wie Per Anhalter durch die Galaxis. Ich weiß nicht, wer den Roman kennt.
Die Trilogie, die aus 5 Büchern besteht.
Genau, ja. Da gibt es ja einen riesen Computer, der gebaut wird. Und um die Frage nach dem Sinn des Lebens zu beantworten, und die Antwort ist 42.
Kennen wir.
Und, genau, und die Antwort, die wollen wir nicht haben. Beziehungsweise, wenn er uns 42 sagt, dann muss er uns sagen, warum das 42 ist. Mhm. Und deswegen ist halt unser Ansatz, beziehungsweise auch der Ansatz in der jetzt neuen erklärbaren KI so, dass man nicht nur eine Antwort bekommt, das Gutachten ist schlecht, sondern die KI soll auch dann mitliefern, warum das Gutachten aus ihrer Sicht schlecht ist. Und das ist etwas, was sich letztendlich Ärzte und Ärzte anschauen können und sagen können, ja, da gehe ich mit, da gehe ich nicht mit. Und wenn sie nicht mitgehen, dann muss man halt nochmal in diesen iterativen Prozess des Lernens hinein.
Ich habe das also richtig verstanden. Damit eine KI da wirklich eine gute Unterstützung sein kann, braucht man erstmal eine ganze Menge Datenmaterial. Also man muss sozusagen gute Prozesse, gute Begutachtungen und schlechte Begutachtungen vielleicht auch vorrätig haben in digitaler Form, sodass die KI das erstmal füttert, damit gefüttert wird. Und daran lernt sie, wie üblicherweise ein Arzt oder eine Ärztin entscheiden sollte. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, setzen Sie das gar nicht zur Begutachtung selbst ein oder die Idee ist, das nicht zur Begutachtung selbst einzusetzen, sondern zur Überprüfung der Qualität der Begutachtung.
Das ist der erste Schritt, um zu sehen, ob KI, so wie sie im Moment am Markt verfügbar ist, beziehungsweise die Modelle, die es gibt, ob die überhaupt unsere medizinischen Texte lesen können. Also man kennt das ja bei ChatGPT, das wurde ja mal trainiert beispielsweise für alle möglichen Texte. Aber verstehen diese Systeme auch unsere Texte, also medizinische Abhängigkeiten? Und das ist letztendlich bei dem Projekt, wo es um die Qualitätsprüfung geht von Gutachten, so der erste Schritt, um das zu verstehen, zu lösen, auch den Prozess zu klären, wie sieht denn das Ergebnis aus und was muss ich mit dem Ergebnis dann am Ende machen, dass es verständlich ist, wie muss ich das aufbereiten. Wenn ich das mal habe, dann kann ich das auf alles andere ausrollen. Ich hatte ja eingangs gesagt, so 2040, dann ist es halt nicht nur eine Qualitätssicherung von Gutachten, sondern ist auch schon die Idee, dass aufgrund der vorhandenen Unterlagen die KI sagt, also hier wird eine Begutachtung angezeigt, hier kann man eine Aktenlage entscheiden und bei Aktenlageentscheidung würde ich dir beispielsweise empfehlen, das und das.
Also wir müssen das vielleicht auch nochmal für die Leute und auch für mich nochmal Schritt für Schritt auseinanderklamüsern. Da stellt jemand einen Antrag auf eine Frührente, ne? Und da muss er ganz viele Unterlagen einreichen. Unter anderem eben natürlich, was die Ärztinnen und Ärzte, seine behandelnden Ärztinnen und Ärzte dazu gesagt haben. Und jetzt ist es so, oder erklären Sie es vielleicht, wie ist der Prozess aktuell?
Er reicht seinen Antrag ein mit den Unterlagen, die er hat. Und dann haben wir häufig zwei Fälle. Der eine Fall ist, es liegen schon Voranträge vor, es liegen Reha-Entlassungsberichte vor. Da ist also wirklich die Akte schon gut gefüllt. Und da könnte man eine KI aufsetzen, die aufgrund dieser Unterlagen sagt, es geht in die oder die Richtung. Also Leistungsminderung, keine Leistungsminderung, Rente ja oder nein.
Also die schlichten Ergebnis fordern.
Genau. Mhm. Der andere Fall wäre, und das ist auch häufig, es kommt ein Antrag rein und es gibt eigentlich keine Informationen. Und da würde man dann eine KI ansetzen, die das erkennen kann. Also hier habe ich einfach nicht ausreichend Informationen, um eine Empfehlung abgeben zu können. Und da würde ich sagen, oder würde die KI dann empfehlen, bitte eine Begutachtung. Begutachtung bedeutet dann mit persönlicher Untersuchung, Befragung.
Auch wenn es widerstreitende Informationen gibt?
Das ist ja etwas, was die KI lernen soll.
Also es ist ja nicht immer eindeutig, sondern manchmal sagt der eine das, der andere das. Und das muss man natürlich abwägen. Ist ja, ne? Ist ja nicht umsonst eine qualifizierte Entscheidung, wo man eigentlich jemanden für braucht, der relativ lange für studiert hat. Sonst könnte es ja jeder. Ne?
Ja, das Spannende ist eigentlich, dass wir in dem Thema keine, wie nennen wir es so schön, so Wenn-Dann-Regeln haben. Also wir haben kein Kochrezept. Das heißt, in der Sozialmedizin ist es so, dass bestimmte Sachverhalte im Kontext mit anderen Sachverhalten anders bewertet werden können.
Haben Sie ein Beispiel für unsere Zuhörenden?
Ja, beispielsweise Tagesstruktur. Also wenn jemand eine Tagesstruktur hat, das kann dann in einem Gutachten eine Bedeutung haben. Im anderen Gutachten kann es keine Bedeutung haben. Das heißt, die Tagesstruktur als solche, das heißt, ich stehe morgens auf, mache das und das und das, die hat nicht immer die gleiche Relevanz in der Begutachtung, sondern ich muss sehen, wie ist quasi der Gesamtzusammenhang, wie ist der Gesamtkontext. Und die KI ist in der Lage, diesen Gesamtzusammenhang zu erfassen. Also nicht nur irgendwie zu sagen, wenn das vorhanden ist, dann mache das, sondern sie schaut sich das komplette Datenmaterial an, sucht danach Abhängigkeiten oder nach Assoziationen letztendlich, nach Mustern. Und das können Muster sein, die wir eigentlich nicht erkennen. Und das ist auch etwas, was wir in den Piloten zum Teil sehen, dass dort Ergebnisse kommen, wo wir jetzt sagen würden, hätten wir nicht so gedacht. Aber wir schauen mal, warum ist dann das System darauf gekommen.
Und ist die KI dann, wenn sie sozusagen diese Abhängigkeiten und Muster erkennt und damit natürlich auch versucht, Faktoren zu identifizieren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder verringern, dass eine Bewilligung erteilt wird. Ist sie dann fairer als eine Person, die das ja nie so kann? Also eine Person kann ja nie das gesamte Datenmaterial sozusagen in der Schnelligkeit durchforsten, um zu gucken, passt das? Sondern da ist ja immer auch der Faktor Mensch dabei, der vielleicht in dem Moment auch ad hoc eine andere Entscheidung trifft, die vielleicht auch in Gründen ein anderes Rational hat.
Das Schöne ist, eine KI wird nicht müde. Und man kennt das aus Untersuchungen, dass die Entscheidungen, also ärztliche Entscheidungen, zum Teil davon abhängen, ob ich die morgens mache oder abends.
Ist schon fairer dann, oder?
Ob es fairer ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es immer die gleiche Entscheidung zu jedem Tageszeitpunkt. Mhm. Das Faire ist eine Frage. Wir haben im Moment auch also Ärzte und Ärzte, die entscheiden. Und die das in einer gewissen Bandbreite tun können. Was die KI kann, ist, dass sie letztendlich das gleiche Raster, das gleiche Muster über alles legt. Das heißt, es ist dann egal, ob das ein Arzt, eine Ärztin ist in Norddeutschland, in Süddeutschland. Es würde nach dem gleichen Muster für Gesamtdeutschland eine Empfehlung abgegeben werden. Ob die fair ist, das muss man halt schauen, wenn man das Modell trainiert. Aber die zwei Vorteile, es ist für alle gleich auf jeden Fall. Auch der Fehler ist für alle gleich, der gemacht werden würde. Und es ist zu jeder Tageszeit gleich.
Und letztlich ist die KI ja nur so gut wie das Datenmaterial, was ihr zur Verfügung gestellt wird, was wiederum auf menschlichen Entscheidungen ja beruht. Aber es geht ja da um relevante Entscheidungen für einzelne Menschen. Also das ist ja, wenn ich diesen Antrag stelle, dann glaube ich ja, dass ich es auf Arbeit nicht mehr hinkriege, dass ich mich kaputt mache und dass ich raus muss. Wenn diese Entscheidung, die ja nun auf mein zukünftiges Leben eine enorme Bedeutung, einen enormen Einfluss hat, darf man das einfach so eine KI entscheiden lassen? Gibt es da nicht auch einen rechtlichen Rahmen vielleicht für?
Es gibt eine Menge rechtlicher Rahmen und die müssen wir auch, wenn wir sowas machen wollen, einhalten. Deswegen war auch eingangs der Punkt, dass die KI nun eine Empfehlung abgibt. Also sie wird nie eine Entscheidung abgeben können, weil letztendlich auch bei Verwaltungsakten immer der Mensch letztendlich sagen muss, es geht in die eine oder andere Richtung.
Ist das so vorgegeben?
Das ist so vorgegeben. Also wir sind quasi bei der Sozialmedizin in einem Bereich, wo ganz hohe Anforderungen gestellt werden. Und die eine Anforderung ist letztendlich die Erklärbarkeit. Das heißt, das System muss nicht transparent sein, das ist immer was anderes, aber es muss seine Entscheidung, seine Empfehlung erklären können. Und die Entscheidung, das ist letztendlich etwas, was der Mensch machen muss und was wir uns auch in der Sozialmedizin als Prämisse gegeben haben für die weitere Entwicklung. Am Ende muss immer der Ärztin oder der Arzt stehen.
Okay. Ist das überall auf der Welt so oder ist das deutsches Recht? Also ich frage jetzt bewusst.
Also über die Welt verteilt, würde ich sagen, sehr unterschiedlich. Ist auf jeden Fall in Europa halt für alle letztendlich der Rahmen, der in Verwaltung gilt. Hier auf jeden Fall haben wir letztendlich auch von dem Ministerium schon so eine Art Leitfaden bekommen, worauf zu achten ist und was dann in den einzelnen Stufen der KI, was dann entsprechend zu berücksichtigen ist.
Okay. Das heißt, wir machen das nicht, wenn ich es mal so sagen darf, wir machen das jetzt nicht, um die Entscheidung besser zu machen, sondern es ist wirklich eine Ersparnis, eine Ressourcenersparnis, der Einsatz der KI. Oder was ist das Ziel? Was verfolgen Sie als Ziel?
Ich denke beides. Also es ist auf der einen Seite eine Ressourcenersparnis. Also wenn man selber mal mit KI-Tools gespielt hat, allein zum Lesen von Texten, was da an Unterstützung mittlerweile möglich ist, dann spart das einfach Zeit. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwie in sämtlichen PDF-Dokumenten und Ähnlichem nach Unterlagen suchen, Gutachten lesen, wie mir das aufbereitet wird. Letztendlich so, wie eine gute Assistenz mir das aufbereiten würde. Dann brauche ich nur noch die Ergebnisse mir anschauen und kann dann entsprechend schneller entscheiden. Und das andere ist natürlich, weil sämtliche Informationen, sämtliche Entscheidungen der Rentenversicherung genutzt werden können, um diese KI zu trainieren, dass einfach das Datenvolumen größer ist. Man kann sich das so vorstellen wie ein Arzt, eine Ärztin, die in der Ausbildung eine bestimmte Anzahl an Röntgenbildern sieht und die KI würde alle Röntgenbilder sehen.
Wie Chuck Norris, der alle Liegestütze kann.
Und deswegen hat sie natürlich einfach den Vorteil, dass sie auf viel mehr Daten und viel mehr Erkenntnis und Erfahrung zurückgreifen kann.
Ja. Ah, verstehe. Wie weit ist denn die Rentenversicherung an dem Punkt?
In gewisser Weise am Anfang, aber ich glaube weiter als viele anderen. Also wir haben jetzt gerade ein Pilotprojekt gestartet, wo wir uns anschauen wollen, inwieweit ein KI-Modell die Qualität von Gutachten abbildet. Das heißt, wir geben der KI zur Modellierung normale Gutachten, die erstellt wurden im Rahmen von Anträgen bei Erwerbsminderungsrente. Und die KI soll uns sagen, ist das Gutachten in gewisser Weise gut oder schlecht.
Sie trainieren gerade?
Wir trainieren gerade in gewisser Weise. Aha. Wir wissen halt von unseren Bewertungen aus einem Qualitätssicherungsverfahren, wie das die Ärztinnen und Ärzte gesehen haben, ob das Gutachten gut oder schlecht ist. Und da schauen wir uns einfach an, was sagt die KI, was sagen die Ärztinnen und Ärzte. Und das Training ist letztendlich, die müssen übereinstimmen. Das größte Problem haben wir im Moment, dass wir zurzeit halt Material haben, was nicht so einfach lesbar ist.
Arztschrift.
Es gibt immer noch Gutachter, die schreiben mit der Schreibmaschine und Gutachterin. Da haben wir das größte Problem, das aufzubereiten.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das eingescannte?
Das sind eingescannte PDF-Dokumente. Ja. Die werden mit OCR ausgelesen und die OCR hat natürlich Fehler.
OCR?
Also das ist quasi eine Art Texterkennung, ein Programm zur Texterkennung.
Auch geschriebene Schrift kann die erkennen, also von mir geschrieben jetzt.
Also es ist schon schwierig genug, mit der Schreibmaschine die Schrift zu erkennen.
Okay, also Arztschrift ist nicht so einfach.
Nee, das ist zum Glück nicht so häufig, beziehungsweise das haben wir nun wirklich nicht mehr.
Gut.
Aber der Weg geht dahin, dass wir daran sind, letztendlich die Gutachten digital erstellen zu lassen. Das heißt, es wird über eine Web-Oberfläche letztendlich in den nächsten Jahren das Gutachten erstellt. Und dann ist das Problem eigentlich nur ein Problem jetzt unserer Modellentwicklung. Von daher sind wir im Prinzip zu früh dran. Also wenn wir noch 1-2 Jahre gewartet hätten, dann hätten wir mehr gutes Datenmaterial bekommen können. Aber wir haben einfach jetzt angefangen zu schauen, wo liegen die Möglichkeiten, aber auch letztendlich auch die Grenzen. Was geht vielleicht möglicherweise nicht, was wir uns bislang so schön vorstellen.
Mhm. Woran machen Sie das fest? Also was müsste passieren, damit Sie sagen, ich mache da jetzt nicht weiter? Also bringt nichts.
Na, wenn das System immer wieder in die falsche Richtung laufen würde und es keinerlei Möglichkeit gibt, das zu verstehen, warum, dann würde ich sagen, das bringt nichts.
Oh, aber da muss ich mal kritisch nachfragen. Heißt das dann, dass die KI ist ja so gut wie das Datenmaterial, das man in sie reingibt, dass es wirklich keine Systematik gibt bei der Begutachtung?
Das ist eine ganz interessante Frage. Es gibt Personen, die sagen, wenn die KI hier kein Muster erkennen kann, dann gibt es möglicherweise auch kein Muster in den Gutachten. Das heißt, es gibt keine Rationale, warum die gutachterliche Entscheidung jetzt in die eine oder andere Richtung gegangen ist.
Was nicht gut wäre, oder?
Das wäre nicht gut. Das kann ein Ergebnis sein. Wir sind ergebnisoffen.
Sie sind aber zum Erfolg verdammt, wenn ich das mal so sagen darf, Herr Gerke.
Nee, wir haben die ersten Ergebnisse, die eher in die andere Richtung zeigen. Also wir haben jetzt so aus den ersten Modellierungen die Entscheidung von Gutachterinnen und Gutachtern nachbilden können. Mhm. Wir sehen eher aber im Moment, dass unsere KI etwas strenger ist als unsere Ärzte und Ärztinnen. Also sie sieht eher schlechte Gutachten, wo andere noch ein gutes Gutachten sehen würden. Und da sind wir gerade dabei zu verstehen.
Ach so, hinsichtlich der Qualität, gar nicht hinsichtlich der Entscheidung, ob ja oder nein.
Nee, das ist so der nächste Schritt. Erster Schritt, die Qualität.
Okay.
Um zu sehen, versteht sie die Texte, versteht sie die Gutachten. Und da ist sie etwas kritischer. Und wir vermuten, dass es daran liegt, dass die KI eher auf der Akutmedizin argumentiert. Das heißt also, so wie man es im Krankenhaus machen würde, anderswo. Und dass in der Sozialmedizin aber bestimmte Inhalte eine andere Bedeutung haben.
Ja, und die Zusammenhänge ja auch nicht so stark sind, muss man ja sagen. Also in der Medizin ist es ja so, es gibt einen klaren Determinismus zwischen, was weiß ich, einem hohen Blutdruck und irgendwas anderem. Und in der Sozialmedizin muss ja die ganzheitliche Situation eines Menschen betrachtet werden und damit auch seine sozialen Umgebung beispielsweise. Und wenn die eine Rolle spielt, dann ist das ja sozusagen ein weicher Faktor. Der Zusammenhang ist nicht so eindeutig wie bei der Medizin. Das ist ja fast wie in einer Naturwissenschaft. Ist das richtig?
Genau. Wobei ich das auch gar nicht so kritisch sehen würde, weil...
Nee, das ist ja, muss man nur wissen. Ne? Das heißt ja erst recht, dass man Einzelfallentscheidungen treffen muss, dass es einen Entscheidungsspielraum geben muss, weil der Faktor halt nicht immer eindeutig wirkt.
Genau, und das Interessante ist halt, dass dieser Entscheidungsspielraum, den die KI dann letztendlich auch versucht abzubilden, für uns auch dann ein Punkt sein kann, wenn der halt von der KI immer in die eine Richtung geht, während die Ärztinnen und Ärzte in die andere Richtung gehen, zu verstehen, warum ist das so? Und möglicherweise ist es ja auch ein Punkt, wo wir sagen würden, na ja, vielleicht sind wir ja auch in manchen Punkten zu freundlich, aber vielleicht doch zu vorsichtig. Vielleicht ist doch dann so diese härtere Entscheidung der KI bei manchen Gutachten sinnvoller gewesen als das, was wir bei den Peer-Entscheidungen haben.
Also ich meine, eine Qualität streng zu begutachten oder streng zu bewerten, finde ich erstmal gut. Insofern, das wäre nicht das Thema. Spannend wird es ja im nächsten Schritt, wenn es ums Ergebnis geht. Also kriegt jemand eine Rente oder nicht? Dann wird es ja spannend. Ist die KI ähnlich streng oder ist sie strenger oder ist sie vielleicht sogar lascher, als der Mensch das sein würde?
Also um das System einzusetzen, muss sie letztendlich das Verhalten abbilden, was im Moment bei den Ärztinnen und Ärzten und sozialmedizinischen Diensten gezeigt wird.
Okay.
Also ansonsten könnte man es abbilden.
Okay.
Die spannende Frage ist natürlich, wie gehe ich mit einer Empfehlung um? Das heißt, wenn mir die KI etwas empfiehlt, das ist auch in der Akutmedizin bekannt, bei dem Umgang mit Leitlinien, was mache ich eigentlich, wenn die KI sagt, du musst A sagen und ich denke, B fände ich jetzt besser. Überstimme ich dann die KI in jedem Fall oder sage ich mir, ach komm.
Oder müsste man das nicht auch begründen, warum man die KI überstimmt?
Genau.
Aber es kann ja sein, ich stelle mir jetzt vor, da sitzt jemand, der findet KI eh doof, dass ihm das so vorgesetzt wird und dann wird er mal dagegen entscheiden, weil er einfach das doof findet.
Genau. Und deswegen kann man eine KI auch nicht jetzt entwickeln, einsetzen und dann irgendwie die Tür zumachen und die arbeitet dann für sich weiter und gibt ihre Empfehlung ab. So muss ich das auch, wenn die KI läuft, immer wieder anschauen. Ich muss mir anschauen, was sind denn die Empfehlungen, die abgegeben wurden? Wie weit wurde den Empfehlungen gefolgt? Warum wurde denen nicht gefolgt? Man muss sich auch anschauen, ob in der Medizin sich was ändert, sodass man in bestimmten Teilen nachtrainieren muss, weil einfach neue Therapiemethoden da sind, die eine andere Bewertung jetzt zur Folge hätten.
Aber dieses Nachtrainieren, das geht ja dann nur, wenn ich parallel immer noch rein menschliche Prozesse mitlaufen lasse. Also Gutachten, die nur durch den Menschen gemacht wurden. Weil nur so kann ich die, ich stelle mir nämlich gerade vor, der Gesetzgeber gibt ein neues Gesetz raus. Es muss jetzt anders begutachtet werden aufgrund des Gesetzes. Woher weiß eine KI das?
Das muss ich dann halt wieder neu trainieren. Also jede Änderung
muss wieder mit menschlichem Datenmaterial gefüttert werden. Also da brauche ich wieder eine Anzahl von Gutachten, die nach dem neuen Prinzip durch Menschen erstellt wurden. Ist das richtig?
Genau.
Also es wird nie ausbleiben, also es wird nie rein KI-basiert sein. Es werden immer auch durch den Menschen produzierte Gutachten geben.
Ich brauche einen Prozess, der letztendlich die KI monitort. Das heißt, ich muss immer wieder reinschauen, was sind die Ergebnisse. Ich muss auch immer wieder schauen, dass ich die KI mit neuen Gutachten trainiere. Denn es ist ja nicht so, dass ich jetzt die KI trainiere. Ich nehme 1000 Gutachten, dann hat sie die gelernt und dann darf die KI jetzt anfangen, selber Empfehlungen abzugeben. Sondern die KI wird immer getestet an Gutachten oder an irgendwelchen Informationen, die sie nicht gelernt hat. Ansonsten lernt sie nur auswendig.
In der Empirie nennen wir das Validieren.
Genau.
Ja, ja, spannend. Allerletzte Frage von mir. Wie behalten wir die Kontrolle über die KI?
Genau durch diesen Prozess des ständigen Nachsehens. Also wir müssen halt wirklich, wenn die KI auch läuft, wir müssen immer wieder schauen, was sind die Ergebnisse. Wir brauchen einen Prozess, der es abgleicht. Der muss nicht so aufwendig sein wie bei der Modellierung, dass ich da mit tausenden von Gutachten reingehe. Aber ich brauche immer einen Prozess, der das Ganze halt kontrolliert, der möglicherweise auch KI unterstützt ist, indem die KI selber schaut, wo die Abweichungen liegen und uns erklärt, wo das Problem sein könnte. Das wird es auch nochmal erleichtern. Aber wir brauchen auf jeden Fall immer Personen, die sich das anschauen und die dann letztendlich die Kontrolle über das System behalten.
Ganz neuer Job hier in der Rentenversicherung, KI-Betreuer. KI-Pfleger. Herr Gerke, werden Sie dann KI-Pfleger? Wahrscheinlich.
Ach, 2040 bin ich nicht mehr da, glaube ich.
Realitätscheck.
Was haben wir gelernt? Ich habe gelernt, dass eine KI sehr spannend, sehr interessant ist, wenn es darum geht, auch qualifizierte Entscheidungen umzusetzen, ohne dass ich die gleiche Anzahl an Menschen benötige. Also es ist tatsächlich eine Erleichterung. Aber es ist nicht so trivial, wie ich gedacht habe, weil ich habe wirklich gedacht, man lässt die KI los und dann geht's los. Dieses permanente Trainieren, dieses Betreuen, das war für mich schon eine Erkenntnis heute. Das war mir so nicht bewusst, ehrlich gesagt, Herr Gerke.
Na, sie spart Zeit. Also ich will nur ein Beispiel nennen. Wir prüfen im Moment von unseren Gutachten, da haben wir um die 90.000, 100.000 im Jahr, 2.200.
Wie lange brauchen Sie für die Prüfung von so einem Gutachten?
Das geht ein Jahr. Das heißt, das sind Gutachten aus einem
ein Jahr lang
Kalenderjahr, die werden halt dann über das Jahr geprüft. Und dann gibt es aus dem Jahr 2024, Mitte des Jahres 2025, den Bericht.
Ja.
Die KI würde letztendlich jedes Gutachten, das heißt also alle 90.000, die in der Rentenversicherung erstellt werden, zeitnah prüfen.
Was heißt denn zeitnah?
Sofort. Das heißt, da würde sofort eine Ampel angehen. Und wenn das Gutachten von außen reinkommt, dann wird letztendlich die sozialmedizinische Dienst sehen, ah, hier, rote Ampel beispielsweise. Da schauen wir noch mal genauer hin.
Das ist ja auch für unsere Kundinnen und Kunden interessant, weil sie vielleicht auch schneller eine Antwort kriegen.
Und sie bekommen letztendlich eine Antwort, die qualitätsgesichert wird. Und zwar jede Antwort. Jede Empfehlung nach Aktenlage hätte eine Qualitätsprüfung.
Okay, also halten wir fest. Punkt 1, Qualität. Punkt 2, es muss einfach trotzdem weiter betreut werden. Man kann das nicht einfach für sich alleine losrennen lassen. Und Punkt 3 ist für mich auch wieder das Thema Geschwindigkeit, Schnelligkeit. haben Sie natürlich recht. Ich stelle mir das so vor, dass ich dann am Rechner irgendwann im Jahr 2040, ne, kommen wir wieder zurück in unseren Chat, im Jahr 2040 stelle ich den Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Ich drücke auf den Knopf, wenige Sekunden später ploppt bei mir die Empfehlung zumindest schon mal auf. Was final dann daraus wird, da warte ich dann doch noch aufs Schreiben der Rentenversicherung, oder?
Wenn es da noch Schreiben gibt, ja.
Gut, Herr Gerke. Danke. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr spannenden, sehr interessanten Einblick in dieses ja eigentlich sehr prominente und doch immer wieder auch schwierige und vielleicht nicht ganz einfache Thema an der Stelle. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall Weitblick. Ich wünsche Ihnen Geduld, um alle Ihre Daten zusammenzuhalten, auch die Störenden in diesem Feld zu sehen. Und ich wünsche Ihnen immer eine kluge Lösung auf dem Weg ins Jahr 2040, auch wenn Sie dann vielleicht nicht mehr bei der Rentenversicherung sind. Aber ich hoffe, dass das System dann bei der Rentenversicherung ist, wir dann das KI-System Gerke haben. Kommen Sie gut an und bleiben Sie jetzt vielleicht noch, weil ich würde gern mit allen meinen Leuten, die ich hier zu Gast habe, ein Spielchen spielen. Wollen Sie auch ein Spielchen spielen?
Gerne.
Ja? Sind Sie ein Spieler?
Ich bin ein Spieler.
Ich frage nicht umsonst, liebe Zuhörenden, weil Herr Gerke hat hier auch was mitgebracht. Auf dem Tisch steht nämlich hier so ein kleiner Roboter. Sieht aus wie so ein Lego-Technik-Roboter. Wer ist das?
Das ist unser Wernie von zu Hause. Und Wernie ist so ein kleiner Lego-Roboter, den man programmieren kann, eigentlich für Kinder. Und seit einiger Zeit gibt es die Möglichkeit, Wernie auch etwas größer zu programmieren. Wer Python kennt als Programmiersprache, kennt sich, weiß das vielleicht dann zu schätzen. Jedenfalls, den kann ich halt richtig programmieren und letztendlich auch KI-Modelle auf meinem Laptop laufen lassen.
Was macht er denn dann zu Hause? Bringt er Ihnen die Zeitung?
Die Zeitung bringt er nicht, aber ich habe zu Hause so ein kleines Forschungsprojekt laufen für mich persönlich, dass Wernie halt in der Wohnung herumfährt. Und wir haben zu Hause noch einen zweiten Roboter. Und das ist einer, der sieht nicht so freundlich aus wie Wernie, der ist eher ein bisschen bösartiger. Und das wird einer sein, der KI-gesteuert in der Wohnung sich zurechtfinden soll, Wernie suchen soll, Wernie erkennen soll, nicht uns. Und dann versuchen soll, Wernie zu fangen oder zu jagen.
Sie spielen also Hasche mit denen.
Genau.
Ja. Wie weit sind Sie da? Also können die sich schon haschen?
Nee, wir sind so weit, dass die sich jetzt erkennen können. Die können differenzieren. Das haben wir über ein Modell der Gesichtererkennung gemacht. Mhm. Also die wissen, wer wir sind. Die wissen, wer sie selber sind. Gäste haben wir noch nicht drin, also da wäre ich dann vorsichtig, zu uns zu kommen, wenn die unterwegs sind.
Das ist ja wie der bellende Hund.
Genau. Und das ist so ein Projekt, das wird noch ein bisschen laufen. Also bis 2040 bin ich, glaube ich, fertig.
Ja, super, ja, viel Spaß.
Wie? Was wäre, wenn?
Okay, was wäre, wenn Sie sich von der KI eine Erleichterung im Alltag wünschen könnten? Irgendeine, die sie ab morgen für Sie übernimmt. Was wäre das?
Berufsalltag würde ich sagen, eine KI, die mir Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen erstellt. Die ich einfach nur noch sagen muss, also hier, ich habe folgendes Projekt, mach mir eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.
Lohnt sich das?
Das wird sich wirklich lohnen.
Nein, Sie fragen die dann, lohnt sich das?
Genau.
Und im privaten Alltag?
Im privaten Alltag letztendlich eine Sortierung von allen Textinformationen. Also dass man nicht selber irgendwie seine Sachen sortieren muss, irgendwas suchen, sondern einscannen, abgeben. Und dann macht das System das, was es damit machen muss, bis hin halt zur Steuererklärung. Und ich gebe es einfach nur noch in eine Schublade rein, wo gescannt wird.
Ich hätte gerne einen Kühlschrank mit KI-Funktion. Der erkennt, was mir schmeckt und was mir nicht schmeckt. Der mir auch mal neue Sachen anbietet, nach dem, was ich bislang genutzt habe. Und der für mir vielleicht auch über die Art und Weise auch Rezepte zusammenstellt. Das fände ich klasse. Ich hasse es, einkaufen zu gehen. Aber ich koche liebend gern.
Das wäre eine interessante KI, weil sie kann sehr schnell lernen, was man isst und was man für Vorlieben hat. Mhm. Aber daraus was Neues zu kreieren, das wäre nochmal der nächste Schritt.
Ja, die KI muss natürlich verbunden sein mit Rezepten von anderen Usern. Und das würde dann sozusagen in die Timeline bei mir gespielt, beim Kühlschrank.
Das wird bei uns nicht funktionieren. Ich bin Reisesser, mein Sohn ist ein Kartoffelesser. Meine Frau ist so dazwischen und die KI wird das nie lernen.
Die KI muss die Person erkennen, das muss doch möglich sein, Herr Gerke. Zweite Frage, was wäre, wenn Sie eine Funktion abbestellen könnten beim Universum KI? Was soll die KI auf keinen Fall können?
Sich unkontrolliert selber weiterentwickeln. Also das ist etwas, was sie nicht machen sollte, sondern immer Human in the Loop, da muss immer ein Mensch dabei sein. Ich habe bei sowas mal ChatGPT gefragt, was würde er denn von sich aus sagen, was so der Hauptpunkt wäre, was eine KI nie können dürfte? Und die Antwort war Manipulation und Täuschung.
Oh.
Und die Begründung war, weil das die Grundlage jeder Kommunikation ist, auch der Kommunikation zwischen KI und Mensch. Also die beiden Sachen, Manipulation, Täuschung und das Unkontrollierte, das würde ich abbestellen.
Das ist ja auch der Gegenstand vieler Filme, ne? Die mit sowas, mit so Dystopien, also dass die KI irgendwann alles übernimmt und den Menschen bekämpft. Ja, letzte Frage. Was wäre, wenn die KI plötzlich eine eigene Persönlichkeit entwickelt und der Sprachassistent morgen sagt, sorry, Herr Gerke, ich bin heute nicht in der Stimmung, deine Fragen zu beantworten. Frag mich gern morgen nochmal und übrigens nächste Woche fahre ich in Urlaub.
Eine solche KI würde ich abschalten.
Also, ich bin ja froh, dass es sowas gibt, ne? Dass ich eine geregelte Arbeitszeit und einen Urlaubsanspruch habe. Meinen Sie nicht, dass man auch irgendwann solche Regelungen auch im Umgang mit Technik, mit Maschinen entwickeln müsste?
Also es war in den 60er Jahren schon mal ein ganz großes Thema in der Psychologie, kann ich Emotionen nachbilden. Mhm. Und als es dann losging halt in den 80er, 90er Jahren mit Modellierungen, war es auch mal ein Punkt, kann man sowas nachbilden. Die Frage ist, will ich sowas nachbilden? Also wir haben ja die KI letztendlich als Unterstützung. Sie ist zu jeder Zeit verfügbar. Ich kann sie zu jeder Zeit fragen, mir etwas rausgeben lassen. Warum soll ich das ändern wollen? Ja. Und warum brauche ich sie dann noch?
Für die Interaktion halt. Weil da will ich wieder zitieren Douglas Adams, ne, per Anhalter durch die Galaxis. Der Roboter, der Depressionen hat, der immer traurig ist. Sehr lustig. Viel lustiger, als wenn der einen Roboter beschrieben hätte, der einfach nur das tut, was er tun soll.
Ich will mal das Gegenbeispiel bringen. Ich habe mal eine komplexe oder eine schwierige Frage gehabt und habe dann mal ChatGPT und von Microsoft den Copilot genutzt. Und bei ChatGPT ging das halt immer weiter in dem Chat und es endete nie. Bei dem Copilot war es am Ende so, oder nach einer Zeit war es so, dass von ihm die Rückmeldung kam, ich glaube, wir beide kommen hier nicht mehr weiter, wir sollten das Ganze beenden. Und da muss ich sagen, also die Variante 1 gefiel mir deutlich besser als diese emotionale Antwort.
Ist ja ein bisschen hochnäsig von der Maschine.
Ja, fand ich auch.
Okay, super. Vielen, vielen Dank, Herr Gerke, auch für die interessanten Antworten. Das waren auch tolle Fragen übrigens, nochmal ein Hinweis an die Redaktion. Liebe Zuhörenden, vielen Dank. Seien Sie auch bei der nächsten smarten Folge von Realitätsnah wieder dabei. Da geht es dann um M. M wie Mensch trifft Maschine. Wer das noch nicht weiß, das ist der Slogan des diesjährigen realwissenschaftlichen Kolloquiums. Mensch trifft Maschine. Findet statt vom 18. bis 20. März 2025 in Nürnberg dieses Jahr. Sind Sie auch dabei?
Ich bin auch dabei.
Ja. Dann werden wir Sie da auch sehen. Ja, wir nehmen Sie, liebe Zuhörer, natürlich auch wieder mit. Dorthin nach Nürnberg. Wir hören uns dann wieder ganz smart.